und Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal dornigen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Mit Peter und...
mit Tanina. Schön, dass ihr dabei seid.
Es sei an dieser Stelle wirklich einmal gesagt, es freut uns außerordentlich, dass schon so viele von euch unser Buch gekauft haben. Wenn es euch gefällt, erzählt es gerne weiter und bewertet es auch gerne dort, wo man Bücher bewerten kann. Und sollte es euch, ich sag mal, wider Erwarten nicht gefallen, dann behaltet es einfach für euch.
Ja, natürlich. Da wollen wir dann nichts von hören.
Wir haben uns zumindest Mühe gegeben und das sollte doch dann honoriert werden.
Meine Mama hat es schon gelesen und hat es für gut befunden.
Okay,
aber ich dir noch gar nicht erzählt, ne?
Nein, hast du nicht. Aber dann
in einem Rutsch hat die das mal eben so weggelesen und fand sie gut. Okay. Freut sich aber auf eine neue Podcast-Folge. So, und wir starten in eine neue Podcast-Folge und wir starten auch wieder mit einer Hörermail. Kommt heute von der Jenny. Und sie hat eine Frage, bevor sie die stellt, hat sie noch Lob für uns, macht uns sogar ein bisschen verlegen heute. Sie schreibt, liebe Tanina, lieber Peter, liebes Team, ihr seid der erste Podcast, den ich von Beginn an höre, in Klammern dank Philipp Fleiter. Da durfte ich ja schön Werbung machen für unseren Podcast bei Verbrechen von nebenan. Da darf ich ja manchmal ein bisschen mitmachen. Und sie schreibt, ich liebe Taninas humorvolle Art und ihre lebensfrohe Einstellung. Ja, an Peter schätze ich sein Fachwissen, welches er sehr verständlich vermittelt und seine unglaublich empathische Art. Jetzt klopft er sich auf die Schulter. Ich glaube, jeder Angehörige, jener Geschädigte kann sich so einen Anwalt nur wünschen. Leider kommt Verständnis und Einfühlungsvermögen heutzutage viel zu kurz. Also vielen Dank für diesen tollen Podcast, das vermittelte Fachwissen und die Sensibilisierung. Behaltet eure positive Art und Zuversicht. Ich freue mich auf viele weitere Folgen und auf euer Buch. Eine Frage, da ist sie, habe ich noch, wenn das überhaupt pauschal beantwortet werden kann. Die geht an dich, Peter. Klagen mehr gesetzlich oder privatversicherte Patienten? Die Frage ist tatsächlich neu. Vielen Dank, Jenny, dafür.
Das lässt sich relativ leicht beantworten. Es klagen tatsächlich wesentlich mehr gesetzlich Versicherte, hat aber damit zu tun, dass es auch wesentlich mehr gesetzlich Versicherte als Privatversicherte gibt.
Macht Sinn.
Darum ist die absolute Zahl deutlich höher. Und in vielen Bereichen ist es ja so, dass die gesetzlich Versicherten schlechter, leider sage ich dazu, leider schlechter gestellt sind als Privatversicherte. Aber im Arzthaftungsrecht sind die in einem Bereich besser gestellt als die Privatversicherten. Und zwar, wenn es um die Einholung eines Behandlungsfehlergutachtens geht. Es gibt eine Vorschrift im Sozialgesetzbuch Römisch 5, und zwar den Paragraphen 66. Darin heißt es, dass die Krankenkassen den gesetzlich Versicherten bei der Erstellung eines Behandlungsfehlergutachtens helfen sollen. Früher war das ausgestaltet als Kann-Vorschrift, also da konnten die Krankenversicherer entscheiden, ob sie das tun oder nicht. Und vor einigen Jahren hat der Gesetzgeber das dann geändert, hat aus dieser Kann-Vorschrift eine Soll-Vorschrift im Sinne von müssen. Eigentlich
hätten
so
sie aber auch gleich muss reinschreiben können.
Ja, es gibt immer noch so ein bisschen, es gibt eine kleine Einschränkung noch, darum ist es noch ein Sollen, aber das wird eigentlich in der Praxis zum Müssen. Und das gilt für die Privatversicherten nicht. Also da sind die privaten Versicherungen nicht verpflichtet und da stehen einmal die gesetzlich Versicherten doch besser da.
Und ansonsten halten wir doch bitte hoffentlich fest, dass Privatpatienten und Kassenpatienten vor Gericht, wenn es ins Verfahren geht, absolut gleich behandelt werden.
Ja, vor Gericht sind alle Personen gleich.
Jenny, das ist deine ganz persönliche Antwort von Peter, dem Fachanwalt für Medizinrecht, auf Patientenseite. Und von der Jenny kommen wir jetzt direkt zu Eva und unserem heutigen Fall. Wir schreiben das Jahr, in dem Deutschland durch eine Fehlentscheidung der Schiedsrichter der zweite WM-Titel im Herrenfußball versagt wurde. Das hat Peter, das hast du mir so aufgeschrieben, damit du jetzt reingrätschen kannst und brillieren kannst.
Ja, das muss ich, glaube ich, gar nicht beantworten. Das wissen die meisten Hörerinnen und Hörer, nur du nicht. Das war 1966, das berühmt-berüchtigte Wembley-Tor, das kein Tor war und das dann quasi die Finalniederlage gegen England besiegelt hat.
Also wir sind in den 60ern heute unterwegs und machen eine kleine Zeitreise. Und da ist die Eva noch klein, freut sich auf ihren 6. Geburtstag. Anstatt allerdings mit ihren Freundinnen ihren Geburtstag zu feiern, muss sie als Streuselkuchen den Tag im Bett verbringen. Wie viele andere Kinder auch, hat sie sich im Kindergarten eine sehr ansteckende Virusinfektion eingefangen, die sich als Windpocken herausstellen. An Windpocken erkranken ja vor allem Kinder. Typisch dafür der stark juckende Hautausschlag, die roten Pünktchen und Bläschen, leichtes Fieber gibt's dazu. Heutzutage sind natürlich wesentlich mehr Kinder geimpft, sodass die Windpocken heutzutage deutlich seltener auftreten als noch im vergangenen Jahrhundert. Nach einigen Tagen geht es Eva glücklicherweise auch wieder gut und sie macht jetzt mit uns noch einen Zeitsprung, nämlich ins Jahr 2021, in dem sie mittlerweile 61 Jahre alt ist. An einem kalten Winterabend im Februar fühlt sie sich schlecht und der Blick in den Spiegel erschreckt sie auch. Ihr rechtes Auge ist angeschwollen, es ist gerötet. Auf der rechten Seite ihrer Stirn sind so kleine Beulen und sie tastet auch ihre Lymphknoten und die hält sie selbst auch für geschwollen, auch an der rechten Gesichtshälfte. Das macht ihr soweit Sorge, dass sie sich aufmacht in die Notaufnahme ihrer heimischen Klinik und dort erfolgt die Aufnahme durch eine junge Mitarbeiterin des Klinikums, der Eva diese Symptome schildert. Und sie äußert den Verdacht, dass sie sich vielleicht einen Herpes Zoster eingefangen hat. Und auf Nachfrage, wie die Schmerzen bei ihr so einzuordnen sind, auf einer Skala von 1 bis 10, gibt Eva an, diese liegen zwischen 8 und 9. Also sie hat wirklich starke Schmerzen. Daraufhin erhält sie eine Paracetamol-Infusion und es wird ein EKG geschrieben und auch noch eine Blutuntersuchung in die Wege geleitet. Wenig später kommt ein älter wirkender Arzt hinzu, begutachtet sie, allerdings aus einer sicheren Entfernung von etwa 2 Metern. Er erklärt lediglich, dass er mit Augen nichts am Hut und einen solchen Ausschlag auch noch nie gesehen habe. Eva solle nach Hause gehen und sich am Montag der kommenden Woche bei ihrem Hausarzt vorstellen. Eva sagt allerdings zu dem Arzt, dass sie Angst habe, dass dieser vermutliche Herpes Zoster Schäden hervorrufen könne, wenn sie nicht sofort behandelt würde. Und sie bittet daher den Arzt eindringlich, ihr entsprechende Medikamente zu verschreiben. Der Arzt kommt dieser Aufforderung nach, wenn auch nur widerwillig, und wiederholt seinen Ratschlag, sie solle sich doch beim Hausarzt vorstellen. Dennoch verschreibt er ihr das Medikament Acyclovir 200 Milligramm. Acyclovir ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der sogenannten Virostatika. Wird zur Behandlung von Infektionskrankheiten durch bestimmte Viren aus der Familie der Herpesviren verwendet. Obwohl Eva das Medikament in den nächsten Tagen einnimmt, verschlechtert sich ihr Allgemeinzustand zusehends. Das rechte Auge schwillt noch weiter zu und die Stirnläsion weitet sich aus, also diese Bläschen. Trotz Schmerzen hält Eva das Wochenende ohne weitere medizinische Behandlung irgendwie aus, stellt sich dann aber direkt am Montagmorgen bei ihrem Hausarzt vor. Und der diagnostiziert genau das, was sie vermutet hat, einen Herpes Zoster im Gesicht und leitet umgehend die erforderliche medizinische Versorgung ein. Peter, jetzt haben wir vielleicht einige unserer Hörer mit dieser Diagnose oder vorher mit der Vermutung Herpes Zoster ein bisschen hängen lassen, die jetzt vielleicht schon gegoogelt haben, was das denn eigentlich ist. Jetzt sollten wir es aufklären.
Ja, Herpes Zoster wird auch Gürtelrose. Das ist wahrscheinlich den meisten geläufiger
genannt. Die Gürtelrose, ja, schmerzhaft.
Und das ist ein sehr schmerzhafter Hautausschlag mit Bläschen, so wie sie auch Eva auf der Stirn aufgewiesen hat. Und Herpes Zoster zeigt sich meistens nur auf einer Körperhälfte und dann sehr häufig so streifenförmig. Und an sich kann diese Krankheit jede Nervenwurzel befallen und daher auch an jeder Stelle des Körpers entstehen. Es tritt am häufigsten am Rumpf oder am Brustkorb auf und in seltenen Fällen auch im Gesicht, am Hals, den Armen oder auch den Beinen.
Guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Also ich kenne das wirklich nur so im Rumpfbereich, aber im Gesicht und an der Stirn
Ja. Wieder
was gelernt.
Ja, ich hatte schon mal Mandanten mit einer Gürtelrose im Gesicht und das sieht auch schon ganz schön heftig aus. 20-30% aller Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens einen Herpes Zoster, also sehr, sehr viele. Und Schätzungen zufolge liegt die Jahresinzidenz in Deutschland an Herpes Zoster zu erkranken bei 400.000, also sehr, sehr hohe Zahl. Und Frauen erkranken deutlich häufiger als Männer. Jetzt kommen wir zurück auf das Jahr 66, nämlich als Eva die Windpocken hatte. Wie die Windpocken wird Gürtelrose durch die sogenannten Varicella-Zoster-Viren muss man sich nicht merken, aber dass man es einmal gehört hat, verursacht. Und allerdings können nur Menschen, die bereits zu einem frühen Zeitpunkt im Leben an Windpocken erkrankt sind, später eine Gürtelrose entwickeln. Die Viren bleiben nach einer Windpockeninfektion lebenslang im Körper und können jederzeit wieder aktiv werden. Also man hat da so eine tickende Zeitbombe quasi in sich. Und über 50-Jährige erkranken vermehrt an Herpes Zoster, wenn sie unter einem geschwächten Immunsystem leiden. Aber man kann die Erkrankung auch in jedem anderen Alter bekommen. Betroffen sind im Laufe des Lebens ca. 3 von 10 Personen. Und ab dem 85. Lebensjahr sogar jeder Zweite. Also eine sehr, sehr hohe Zahl. Die meisten Menschen erkranken nur einmalig an Gürtelrose. Es kann aber auch in Einzelfällen zu einer zweiten Erkrankung kommen. Und eine Impfung, so sagen viele Mediziner, kann Gürtelrose vorbeugen und vor einem schweren Verlauf schützen. Ob man sich selbst einer Impfung unterziehen will, es wird ja immer wieder empfohlen in verschiedenen Werbungen, auch im TV habe ich das mal gesehen, ab 60 Jahre sollte man sich impfen lassen. Ob das wirklich der richtige Schritt ist, das sollte jeder Einzelne mit seinem Hausarzt oder dem Arzt seines Vertrauens besprechen. Da wollen wir keine Empfehlung aussprechen, aber es wird von vielen Medizinern empfohlen. So, und man muss das ganz unterscheiden, was die meisten kennen, nämlich von Herpes simplex.
An der Lippe.
Genau, an der Lippe tritt das sehr, sehr häufig auf. Und das ist ein Virus, das sogar 85% aller Menschen in sich tragen. Die meisten wissen gar nicht, dass sie mit diesem Erreger infiziert werden, weil es auch nie ausbricht. Andere haben das mehrfach im Jahr.
Die tun mir immer so leid, ich habe es noch nie gehabt, toi, toi, toi.
Ja, ich habe es leider bestimmt 10-mal im Jahr, also alle paar Wochen und lässt sich leider nicht verhindern. Und ja, man sieht es ja auch, ich habe es auch immer im Lippenbereich und ja, ist sehr gut sichtbar und braucht immer einige Tage, bis das dann wieder abheilt. Und in 30% der Fälle ist das so, dass das Virus im Verlauf des Lebens immer wieder ausbricht, also auch eine sehr, sehr hohe Zahl. Während Herpes-Simplex-Virusinfektionen häufig nur ein kleines Areal, wie jetzt schon zweimal gehört, die Lippe betreffen, befällt das HZV-Virus häufig gesamte Hautbereiche und die darunterliegenden Nerven.
Ja, und alles, was die Nerven betrifft, das bedeutet natürlich Schmerzen. Und bei Eva zieht sich der Genesungsprozess auch wirklich sehr lange hin. Sie leidet unter dem stark andauernden Krankheitszustand, unter Nervenirritationen und auch unter einem Taubheitsgefühl. Ihr Auge schmerzt, es ist lichtempfindlich. Sie muss stündlich Augentropfen nehmen und erst nach und nach stellt sich langsam eine Besserung ein. Und Eva wirft dem Krankenhaus diverse Fehler vor, Peter, die sich wie folgt darstellen. Zum einen aufgrund des Sicherheitsabstandes von 2 Metern konnte der Arzt sie gar nicht umfassend und fachgerecht untersuchen. Er hat von weitem einen Blick drauf geworfen. Und sie hat ausdrücklich ihren Verdacht auf Herpes Zoster geäußert, haben wir gehört. Wie aus dem Krankenhausbericht und auch aufgrund des verschriebenen Medikaments näher hervorgeht und sich natürlich auch aus dem verschriebenen Medikament ableiten lässt, ist auch der beschuldigte Arzt von einer Herpeserkrankung ausgegangen. Dennoch verschreibt er Eva ein ungeeignetes und in ihrem konkreten Fall wirkungsloses Medikament. Der nächste Punkt. Der Krankenhausarzt hätte sofortige Maßnahmen zur Behandlung einleiten oder er hätte zumindest eine Überweisung in eine Spezialklinik veranlassen müssen. Letzter Punkt. Durch eine sofortige Behandlung mit den richtigen Medikamenten wäre, so die Auffassung von Eva, der Krankheitsverlauf aller Voraussicht nach nicht so weit fortgeschritten. Und es wäre auch nicht zu einem derart schweren Verlauf gekommen. Hat sie recht in all diesen Punkten?
Ja, also die Vorwürfe, die Eva erhoben hat, wurden auch in Fragen gekleidet, die dann dem fachmedizinischen Gutachter vom zuständigen Landgericht gestellt worden sind. Also ihr hört schon wieder heraus, es gab mal wieder keine außergerichtliche Verständigung mit der Arztseite. Und die haben im Vorfeld der gerichtlichen Auseinandersetzung die Vorwürfe alle abgewiesen und gesagt, nein, so war das nicht, so konnte das nicht gewesen sein. Das Landgericht hat in einem sogenannten Beweisbeschluss die Fragen aufgeworfen, sehr, sehr viele Fragen, die ein doch durchaus renommierter Internist, der war nämlich an einer Universitätsklinik tätig, in einem sehr, sehr ausführlichen Gutachten im Einzelnen beantwortet. Jetzt alles wiederzugeben an dieser Stelle, das wäre zu umfangreich, würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Daher dürfen wir euch nur kurz die wesentlichen Feststellungen des Sachverständigen wiedergeben. Und er sagt da, in einer Notaufnahme wird häufig routinemäßig eine kleine Blutuntersuchung sowie ein Elektrokardiogramm, abgekürzt EKG, durchgeführt, um zum Beispiel auszuschließen, dass eine Entzündung vorliegt oder dass ein Herzinfarkt übersehen wird. Und er sagt, für die Diagnose einer Gürtelrose tragen diese Untersuchungen allerdings wenig bis nichts bei. Er sagt ferner, eine Untersuchung auf die Distanz von 2 Metern ist nicht ausreichend, da kleine Bläschen übersehen werden können, Gefühlsstörungen im Bereich der Haut durch Berühren der Haut nicht erfasst, geschwollene Lymphknoten nicht getastet und diskrete Rötungen der Haut nicht gesehen und Veränderungen am Auge nicht erkannt werden können. Also das, was Eva schon vermutet hat, also eine Untersuchung auf Distanz, ist natürlich nicht zielführend und auch nicht ausreichend. Und er sagt weiter, der Sachverständige, die von Eva geschilderten Symptome haben beim Krankenhausarzt den Verdacht auf eine Herpeserkrankung entstehen lassen. Er hat also schon an den richtigen Krankheitserreger gedacht, sein Verdacht aber war nicht exakt beschrieben. Also er hat nicht unterschieden zwischen Herpes simplex und Herpes zoster, also der Gürtelrose.
Er hat ihr ja ein Medikament verabreicht. War das dann auch dann das falsche Medikament?
Das wäre für eine Herpes-Simplex-Erkrankung das Richtige gewesen, aber nicht für Herpes-Zoster. Dafür war das nicht ausreichend dosiert. Der Sachverständige sagt weiter, bei der Diagnose eines Herpes-Zoster im Gesicht, und die hätte getroffen werden müssen, hätte eine antivirale Therapie erfolgen müssen. Eine Behandlung mit Aciclovir 200 Milligramm ist in diesem Fall nicht ausreichend. Jetzt kommt aber eine Einschränkung, was die gesundheitlichen Folgen anbelangt. Da führt der Gutachter nämlich aus, dass die allermeisten von Eva beschriebenen Beschwerden auch bei einer zeitnahen, adäquaten Behandlung eingetreten wären. Also wenn der Krankenhausarzt die richtige Diagnose gestellt hätte und die dann sachgerechte Therapie eingeleitet hätte, dann hätte Eva kaum weniger gelitten, weil einfach der Genesungsprozess eine kaum verkürzte Zeit in Anspruch genommen hätte. Und daher blieb letztendlich von den gesundheitlichen Problemen, die so Grundlage der Schadensersatzansprüche gewesen sind, nicht allzu viel mehr übrig. Weil die Behandlung, wie gesagt, wäre kaum unterschiedlich gewesen. Und daher blieb von der von uns vorgestellten Schadensersatzforderung, wir hatten über 20.000 Euro geltend gemacht, leider nachher nur noch recht wenig übrig, sodass wir uns in Anführungszeichen nur, aber durchaus angemessen, auf einen Vergleichsbetrag von 6.000 Euro verständigen konnten. Also wir wollten, glaube ich, 25.000 insgesamt und haben dann 6.000 bekommen. Aber wir mussten auch einräumen, dass die gesundheitlichen Folgen einfach auch so entstanden wären.
Und das ist ja immer das, was wir hier von dir lernen. Also man geht immer davon aus, da ist ein Fehler passiert, also wird es dann auch eine Abfindung geben oder ein Schmerzensgeld. Aber immer dieser Knackpunkt, hätte es, wenn es richtig behandelt worden wäre, wäre die Therapie genauso verlaufen oder die weitere Erkrankung.
Ja, auch du solltest das langsam.
Ich sollte es langsam mal wissen, hast du recht. Aber mir fällt das wirklich immer nicht ein. Gut, dass du es jedes Mal erklärst.
Ja.
Das ist so als Normaldenkender.
Buff. Es gibt in dem Bereich 2 wichtige Gesichtspunkte. Und die will ich nochmal schildern, weil die einfach so bedeutsam sind. Weil auch viele Mandanten mich darauf ansprechen. Im Arzthaftungsrecht ist es so, dass es nicht allein ausreicht, dass ein Fehler festgestellt wird, sondern dieser Fehler muss noch kausal zu einem Gesundheitsschaden geführt haben. Ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle schon mal erwähnt habe, zumindest im Buch haben wir das getan, den Fall mit diesem großen Magenkarzinom. Also ich möchte ihn trotzdem mal noch mal ganz kurz schildern, weil der einfach so wichtig ist und ganz klar macht, was Voraussetzung für eine Haftung im Bereich des Medizinrechts ist. Wir hatten den Fall, dass ein Mandant ein Magenkarzinom in Fußballgröße über 20 Zentimeter Durchmesser hatte. Der Arzt hat eine Gastroskopie gemacht, also eine Magenspiegelung, hat das Endoskop mit Kamera eingeführt und da muss man normalerweise einen U-Turn machen, dass man den ganzen Magen sieht. Er hat das Endoskop eingeführt und das Magenkarzinom war im Rücken, im Schatten dieser Kamera und wurde daher nicht gesehen. Er hat die Kamera nicht gedreht. Er hat die Kamera dann wieder rausgezogen und sagt, wunderbar, der Magen ist einwandfrei, Sie haben da gar keine Probleme, obwohl er diesen fußballgroßen Tumor hatte. Natürlich war das ein Fehler, sogar ein grober Fehler. Das weiß jeder Gastroenterologe, dass man da so einen U-Turn machen muss. Und war es so, dass im Prozess, wir haben dann geklagt, gewonnen wurde? Nein. Warum nicht? Weil es gesagt wurde, auch wenn dieser Tumor entdeckt worden wäre, also wenn der Arzt alles richtig gemacht hätte, dann wäre der Mandant, so wie es in dem Fall dann auch war, auch 2-3 Monate später verstorben. Mhm. Also es gab einen Fehler, der sogar grob war, der hatte aber keine Konsequenz, weil wenn er den Fehler nicht gemacht hätte, wäre der Mandant genauso verstorben. Und dann hat man keinen Schadensersatzanspruch. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Also dass das noch hinzukommen muss.
Also anhand so eines krassen Beispiels wird es natürlich nochmal extrem deutlich.
Genau. Und was auch viele übersehen, oftmals liegt ja eine Grundverletzung vor oder eine Grunderkrankung. Wie hier im Fall von Eva, die über die Gürtelrose geklagt hat. Und auch selbst wenn der Arzt damals alles richtig gemacht hätte, hätte sie über Wochen diese Beschwerden gehabt und darunter gelitten. Und das muss man, wenn man den Schadensersatzanspruch beziffert, immer berücksichtigen, dass das in Abzug zu bringen ist. Wenn man eine schwerwiegende Grundverletzung hat, beim Fußballspielen reißt man sich das Syndesmoseband als Beispiel, dann ist diese Verletzung auch mit einzubeziehen, wenn der Arzt nachher den Riss falsch behandelt, aber man hat ja trotzdem diese schwere Grundverletzung. Und darum kann man nicht den Schadensersatz ansetzen, den man bekommen würde, wenn man durch den Arzt diesen Riss beispielsweise erlitten hätte. Sondern das ist einfach wichtig zu wissen, dass man immer das mit einkalkuliert, dass eine Grundverletzung, eine Grunderkrankung vorgelegen hat.
Herr Anwalt, jetzt haben wir es wirklich verstanden.
Ja, das soll nicht belehrend oder oberlehrerhaft
sein.
Nein.
Doch.
Nein.
Das machst du bei mir privat doch auch.
Ja,
stellst du immer Fragen, wo du genau weißt, die Antwort? Ja, manchmal überrasche ich dich.
Nein, aber ich denke, wir haben sehr aufgeweckte, aufmerksame Hörerinnen und Hörer. Da habe ich jetzt nicht so viel Aufklärungsbedarf wie bei dir. Aber
ein paar abschließende Worte möchte ich jetzt nochmal loswerden. Also erstmal musste ich während des ganzen Podcasts heute, während dieser Folge an meine Mama denken, weil ich habe glaube ich schon mal erwähnt, dass sie Arzthelferin war und die hätte sofort gesagt, wer Windpocken hatte, der kann auch eine Gürtelrose kriegen. Das ist bei ihr ins Hirn eingebrannt und ich bin mir ganz sicher, ganz viele von euch kennen diesen Zusammenhang auch. Was mich an dieser ganzen Sache ist so schockiert ist, dass ja Eva diesen Verdacht längst geäußert hat. Die hat ja gewusst im Prinzip, was sie hat und ist aber nicht dementsprechend direkt behandelt worden. Ja, ich denke, bei manchen Ärzten, mit Sicherheit nicht bei allen, kann man sich ja den Mund fusselig reden, dass man im Prinzip schon auf der richtigen Spur ist. Ganz viele andere Ärzte, da gehe ich ganz schwer von aus, und Ärztinnen, die werden diesen Wink vielleicht sogar auch ganz dankbar entgegennehmen und genau diesem Verdacht auch nachgehen. Da bin ich zu 99% von überzeugt.
Ja. Du wirst keinen Widerspruch von mir hören.
Kein Widerspruch vom Anwalt, das ist irgendwie ganz gut. Damit seid ihr für heute entlassen. Ich weiß, es tut weh, es ist der Abschied, aber wir sind ja nächste Woche wieder da. Mit einer neuen Folge, zuerst auf RTL Plus am Donnerstag und dann eine Woche später. Überall, wo ihr uns gerne hört, und ich hoffe, ihr hört auch rein. Wir sind für heute raus. Tanina und Peter sagen tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.